Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst. Ich bin sehr dankbar, dass wir diesen Sonntag die Gelegenheit haben und auch wahrnehmen, die Situation der verfolgten Christen weltweit hier so stark in das Zentrum unseres Gottesdienstes zu rücken. Nicht nur, dass wir uns ihnen gegenüber solidarisch zeigen und die Verbundenheit zum Ausdruck bringen mit den Leuten, die jetzt für ihren Glauben eingesperrt, verfolgt, gefoltert oder sogar getötet werden, sondern weil es für uns persönlich von größter Bedeutung ist, dass wir wahrnehmen, wie es Menschen, wie es Christen auf anderen Ländern, in anderen Ländern dieser Welt wirklich geht. Wir brauchen diese Perspektive der verfolgten Christen, um selber eine gesunde Lehre, eine gesunde Theologie zu bewahren. Wir machen manchmal den Fehler, dass wir unsere westliche Situation, den Luxus und den Wohlstand und die Sicherheit als Maßstab nehmen für unseren persönlichen Glauben. Und da kommt es manchmal zu solchen Stilblüten und manchen schrägen Lehren, weil wir nicht mehr berücksichtigen, dass die Bibel, wie wir sie haben, tatsächlich aus dieser Situation der Verfolgung heraus entstanden ist. Die biblischen Bücher sind allesamt im Kontext des Widerstandes entstanden, wo gläubige Leute eingesperrt worden sind oder umgebracht worden sind, die es in der Verborgenheit nur schreiben konnten. Das Neue Testament ist ausnahmslos geschrieben worden in Zeiten des größten Widerstandes. Und das ist der Normalzustand der Christen in dieser Welt. Und was wir hier im Westen haben, ist im Moment wirklich nur eine Ausnahme, wo wir gut daran tun, uns darauf nicht auszuruhen, sondern uns tatsächlich auch auf schwere Zeiten vorbereiten, die an manchen Stellen durch manche Beschlüsse, an manchen Regierungsstellen oder gesellschaftlichen Entwicklungen sich tatsächlich auch schon ankündigen. Wir tun gut daran, von diesen verfolgten Christen für unseren persönlichen Glauben zu lernen, dass wir ein gutes Fundament haben, um selber standhaft bleiben zu können. Aus diesem Grund lesen wir ja auch gerade an manchen Gottesdiensten Passagen aus der Offenbarung. Denn gerade die Offenbarung ist entstanden Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, als der Kaiser Domitian befohlen hat, er als Kaiser möchte angebetet werden mit der Bezeichnung Gott und Herr. Und der Reihe nach wurden die Christen ans Messer geliefert. Da wurden Gemeinden zerstört, die Christen rausgeholt und dann vielfach umgebracht. Der Johannes, der diese Offenbarung geschrieben hat, wurde ins Exil geschickt auf diese Insel Patmos, um dort aufzuschreiben, was er von Jesus gesehen hat. Und wenn wir jetzt in diesen Gottesdiensten gerade diese 7 Briefe von Jesus an damals bestehende Gemeinden lesen, lernen wir daraus, worauf es wirklich ankommt. Wir lernen das Zentrum des christlichen Glaubens kennen. Wie nimmt Jesus Gemeinden wahr und wo legt er den Schwerpunkt darauf? Von daher größte Bedeutung auch für unsere persönliche Gemeindeentwicklung. Und ich freue mich, dass wir gerade in diesem Kontext auch dann diese Gemeindeabende haben, um miteinander suchen zu können, was sagt Gott uns für unser persönliches Gemeindeleben. Heute lesen wir diesen Brief von Jesus an die Gemeinde in Philadelphia. Und da werden wir merken, dieser Brief hebt sich von den anderen 6 doch an manchen Stellen etwas ab. Wir werden gleich merken, es ist ein Brief, an dem Jesus keinen einzigen Tadel findet. Er hat an dieser Gemeinde nichts auszusetzen. Also die Gemeinde muss irgendwas richtig gemacht haben. Wir schauen uns das mal näher an. Ich zitiere mal nach dem Wortlaut in der Übersetzung Neues Leben. Sie können es da vorne mitlesen oder in der NIV auch auf den Blättern, die an die Plätze verteilt worden waren. Jesus sagt Folgendes oder lässt es aufschreiben durch den Johannes. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Philadelphia. Das ist die Botschaft dessen, der heilig und wahrhaftig ist und der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand schließen. Und was er schließt, kann niemand öffnen. Ich weiß alles, was du tust. Und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Denn du bist nicht stark, aber hast an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Ich werde einige von denen, die zu Satan gehören, sie lügen, denn sie geben sich als Juden aus, sind es aber nicht. Ich werde sie dazu bringen, zu kommen und sich vor deinen Füßen niederzuwerfen. Sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du meinen Befehl befolgt hast, geduldig zu warten, werde ich dich vor der schweren Zeit der Prüfung beschützen, die über die ganze Welt kommen wird, um alle zu prüfen, die auf dieser Erde leben. Ja, ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz nimmt. Wer siegreich ist, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird ihn nie verlassen müssen. Ich werde ihn mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen, und er wird Bürger in der Stadt meines Gottes sein, in dem neuen Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommt, und mein neuer Name wird auf ihm geschrieben stehen. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit der Wortlaut dieses Briefes von Jesus an die Gemeinde in Philadelphia. Wir werfen wieder mal zuerst einen Blick auf den Absender. Wie sich Jesus dieser Gemeinde persönlich vorstellt, was die Gemeinde von Jesus lernen kann. Es hat so viel zu sagen, was Jesus von sich selber schreibt. Und das macht auch deutlich in diesem Zusammenhang, auf Jesus allein kommt es an, auch in dieser Gemeinde in Philadelphia. Nicht das Gemeindeprogramm ist entscheidend, wie eine Gemeinde beurteilt wird. Nicht das Budget einer Gemeinde ist entscheidend. Nicht die Leitung oder die Struktur einer Gemeinde. Nicht das Gemeinschaftsgefühl oder der Lobpreis und die Lieder, die gesungen werden. Jesus selber, exklusiv, will in die Mitte seiner Gemeinde. Wir haben es gesungen in dem Anbetungslied vorher. Es ist Jesus, den wir feiern. Es ist Jesus, den wir ehren. Das ist der Platz, der ihm gehört, im Zentrum unserer Gemeinde. Er will selber alle Blicke auf sich ziehen. Wichtiger werden als seine Gaben. Wichtiger werden als der Segen, den er gibt. Er selber als Person, als Gott, will in den Fokus. Das ist das ultimative Maß für eine Gemeindearbeit. Welche Rolle spielt Jesus? Wie sehr liebt ihn die Gemeinde? Wie denken die Gemeindeglieder über Jesus? Wie reden sie über ihn? Wie sehr richten sie sich auch in ihrem ganz persönlichen Leben an ihm aus? Wie sehr geben sie ihm Raum? Wie stark suchen sie seine Nähe und lassen diese Gemeinschaft mit ihm abfärben auf ihren Alltag, auf ihre Ausdrucks- und Denkweise? Diese Gemeinschaft mit ihm abfärben auf ihre Werte, die sie pflegen, ihren Umgang miteinander, einfach auf ihr ganzes Leben, 24 Stunden am Tag. Jesus ist König, nicht nur am Sonntag zwischen 23:30 und 24:00. Jesus ist König, rund um die Uhr, 24/7. Ich neige mich vor dir, das ist meine Lebenshaltung. Jesus stellt sich hier auf drei verschiedene Art und Weise dieser Gemeinde vor. Er sagt zunächst einmal, ich bin der Heilige und der Wahrhaftige. Er ist der Einzige, der jemals diese Erde betreten hat und ohne Sünde blieb, ohne auch nur ein einziges Mal mit einem Gedanken, einem Satz oder mit irgendwelchen Handlungen sich an Gottes Geboten vergriffen zu haben, der 100% immer auf der Spur blieb. Er ist der absolut Reine, der Makellose, der Vollkommene. Kein Lied, das wir jemals singen könnten, kein Gebet, das wir zu ihm aussprechen könnten, kann irgendwie auch nur annähernd diese Heiligkeit von Jesus in Worte fassen. Und dennoch liebt Jesus genau solche Lieder, genau solche Gebete, die seine Majestät, seine Herrlichkeit versuchen auszudrücken. Sicher stümperhaft, sicher fehlerhaft, sicher vorläufig und trotzdem von ganzem Herzen. Und das erreicht Jesus. Das Zweite, wie er sich vorstellt, er ist der Unwiderstehliche. Er hat die Schlüssel Davids, schreibt er hier. Er kann aufschließen, er kann auch wieder zusperren. Und niemand kann sich seiner Schlüsselgewalt in den Weg stellen. Das meint nicht weniger, als dass Jesus die Schlüsselgewalt hat für die königliche Residenz. Er ist König. Er selber ist die Schlüsselperson der Weltgeschichte. Oder haben viele Menschen, viele Regierungschefs Geschichte geschrieben? Sie haben der Welt ein anderes Gesicht gegeben. Und jeder aktuelle Regierungschef versucht es auf seine Weise, dieser Welt seinen Stempel aufzudrücken. Aber auf Jesus, den König, allein kommt es an. Wer immer in den Himmel will, kommt an Jesus nicht vorbei. Es gibt keinen anderen, der uns den Himmel aufschließen könnte. Jesus exklusiv. Das Dritte, wie Jesus sich vorstellt, er ist der Allwissende. Gleich zu Beginn des Briefes stellt er klar, ich weiß alles, was du tust. Oh, das weiß auch die NSA. Aber wenn es Jesus schreibt, hat das eine andere Bedeutung. Es ist nicht so Big Brother-mäßig, alles ist mir vertraut. Ja? Wenn es Jesus schreibt, ist es keine Überwachung, ist es keine Spionage oder keine Geheimdienstangelegenheit. Wenn es Jesus schreibt, ist es eine unvergleichlich gute Nachricht für alle, die in einer Gemeinde irgendetwas tun, die nicht nur konsumieren und kritisieren, sondern mit ihren Möglichkeiten und Gaben anpacken. Das ist der Stil, wenn Jesus sagt, lieber Hauskreisleiter, ich weiß alles, was du tust, wie du dich Woche für Woche hinsetzt, um den Bibeltext zu verstehen und ihn so zu vermitteln, dass jeder im Hauskreis auch angesprochen wird. Vielen Dank für deinen Einsatz. Das ist der Stil, von dem ich weiß alles, was du tust. Lieber Jungschar-Mitarbeiter, ich weiß alles, was du tust, wie du Woche für Woche diesen lebendigen und teilweise anstrengenden Kindern die beste Botschaft der Welt versuchst angemessen zu vermitteln. Danke für den Einsatz. Liebe Connection-Mitarbeiter, ich weiß alles, was du tust, wie du Zeit investierst und Kreativität und Herzblut, um ein Umfeld zu schaffen, in das die Jugend in Kandern gerne kommt, um schrittweise Vertrauen zu Jesus zu fassen. Vielen Dank, das machst du sehr gut. Liebe Mitarbeiter im Hintergrund, die ihr stundenlang beschäftigt seid, die Räume unserer Gemeinde zu reinigen, Einladungen und Plakate zu entwerfen, Texte zu schreiben, Kopien anzufertigen, Kranke zu besuchen, mit Behörden und Vermietern zu verhandeln, die Finanzen zu pflegen, den Schaukasten zu aktualisieren, den Kindergottesdienst und biblischen Unterricht vorzubereiten, das Mischpult zu programmieren, die Präsentationen zu schreiben. Ich weiß alles, was ihr tut. Und das ist gut. Vielen Dank dafür. Ihr macht einen richtig guten Job und das macht ihr für mich. Auch wenn es keiner bemerkt. Auch wenn ihr von niemandem dafür gelobt werdet. Oder niemand kommt, um euch voller Dankbarkeit die Hand zu schütteln. Ich weiß alles, was du tust. Keine einzige Tat ist vor meinen Augen jemals verborgen geblieben. Ich sehe es, wie du dich reinkniest, und das macht mich glücklich. Das sagt der Allwissende dieser Gemeinde in Philadelphia. Das ist der Ton von Jesus, wenn er zu dieser Gemeinde spricht. Und diese Mitarbeiter, die hier von Jesus so gewertschätzt werden, die würden wahrscheinlich antworten, aber Jesus, was ist denn das schon Großes? Wir könnten noch viel mehr tun, wenn wir mehr Leute wären, mehr Kraft hätten, mehr Geld hätten. Wir würden gerne noch größer und stärker auf dich, unsere Majestät, hinweisen. Noch vollmächtiger und erfolgreicher agieren. Und dann sagt diese Majestät, dieser Herr der Gemeinde, oh, darauf kommt es doch gar nicht an. Du hast eine kleine Kraft. Und das reicht. Diese kleine Kraft, die hast du von mir. Oh, ich sehe die 5 Cent, die in den Klingelbeutel von dir reingeworfen sind, weil du mehr nicht hast. Oh, ich sehe die 5 Brote und die 2 Fische, die nicht ausreichen, um 5000 Menschen satt zu kriegen. Es kommt doch nicht auf die Größe an. Du hast begrenzte Energie. Aber das reicht doch. In meinem Reich lege ich keinen Wert auf Protzbauten, Powerstrategien und Prestigeobjekte. Es kommt mir nicht darauf an, ob die Gemeinden etwas Großes darstellen, was sie selber stolz macht und sie einen starken Namen in der Stadt haben. Ich kann dich mit deiner kleinen Kraft, mit deinen begrenzten Finanzen und der limitierten Zeit so gut gebrauchen. Gib sie mir. Lege das Wenige in meine Hände und lass mich es vermehren. Lass mich es mit einer ewigen Bedeutung füllen. Lass mich es gebrauchen. In meinem Königreich ist nicht Kraft die Schlüsselqualifikation, sondern da zählt das andere viel mehr. Und da, liebe Gemeinde in Philadelphia, da hast du dich ausgesprochen positiv hervorgetan. Du hast an meinem Wort festgehalten. Das ist mir wichtig, liebe Gemeinde. Du hast mich in meinem Wort gesucht und gelesen, was ich dir zu sagen habe. Und damals waren ja neben den alttestamentlichen Büchern noch nicht so viele Schriften über Jesus und die Erfahrungen der ersten Gemeinde im Umlauf. Und umso mehr ist das für uns heute, die wir die Bibel haben, mit einem unendlichen Reichtum und Schatz, umso mehr ist das für uns heute eine Schlüsselqualifikation, dass wir eine Gemeinde sind, die an der Bibel und an ihrer Bedeutung festhält. Wer herausfinden will, was Jesus seiner Gemeinde heute zu sagen hat, der braucht die Bibel dazu. Denn sie gilt es zu lesen, zu studieren, auswendig zu lernen und weiterzugeben. Hier steht, was wir Jesus bedeuten. Hier steht, was er mit uns und aus uns machen will. Hier steht, wie wir unser Leben führen sollen. Um Gottes Stimme zu hören, brauchen wir nicht mehr als die Bibel, die wir allein und in Gruppen miteinander betrachten. Da hören wir Gott persönlich. Hier hat sich der lebendige Gott schriftlich mitgeteilt. Und über alle Zeiten hinweg hält er dieses Wort lebendig und hochaktuell. Es ist unübertroffen und durch nichts zu ersetzen. Eine weitere Schlüsselqualifikation dieser Gemeinde. Die Christen in Philadelphia haben Jesus gefunden und er hat ihr Herz erreicht. Er hat in ihnen eine Liebe erweckt, die sie nicht mehr losgelassen hat. Sie sind zu seinem Namen gestanden, auch im Widerstand. Überall wollten sie, dass noch mehr Menschen Jesus in seiner Einmaligkeit kennenlernen. Selbst als diese Botschaft und sie mit dieser Botschaft in die Konfrontation geraten sind und auf Widerstand gestoßen sind, angefeindet wurden, sind diese Christen von Philadelphia nicht eingeknickt. Die haben Rückgrat gezeigt, sind mutig an der Seite von Jesus geblieben. Auch bis zum letzten Atemzug, der oft gewaltsam zu Ende kam. Und das vierte Schlüsselkriterium, die Schlüsselqualifikation. Auch für diese Christen damals bestand die Gefahr auszubrechen. Versuchen irgendwo eine Abkürzung hinzukriegen. Auszubrechen aus dieser begrenzten Kraft. Auszubrechen aus den Problemen, die sie hatten in ihrer Gemeinde. Auszubrechen aus den Schwierigkeiten, die ihnen der Glaube eingebracht hat. Aber diese Gemeinde hat sich immer wieder neu dafür entschieden, Geduld zu lernen. Das wird von Jesus hier erwähnt. Geduld zu lernen und auf dem Weg zu bleiben, den Jesus ihr bestimmt hatte. Sie hielten es aus, dass sie von Jesus und seiner täglichen Zuwendung abhängig geblieben sind und jeden Tag für sich wieder neu genommen haben. Stark, was Jesus in dieser Gemeinde findet. Diese Schlüsselqualifikationen sind aber nicht ihr eigenes Verdienst. Und das wissen die wahrscheinlich in Philadelphia. Diese Standhaftigkeit und Treue, die sie an den Tag gelegt haben, ist die Reaktion darauf, dass sie von Jesus geliebt sind. Diese Leute in Philadelphia würden wahrscheinlich auf diese ganzen Qualifikationen sagen, lieber Jesus, das ist doch nicht unser Teil. Wir haben es doch selber geschenkt bekommen. Hebe nicht uns hervor mit unseren Qualitäten, die du gerade bei uns wahrnimmst, sondern unser König steht doch im Mittelpunkt. Alles, was wir sind, sind wir nur aus dieser unendlichen Liebe unseres Meisters. Und selbst in diesem kurzen Brief ist das die zentrale Botschaft für diese Gemeinde, für die Christen, die sie gehört haben. Ich habe dich geliebt. Es gibt kaum größere Worte, die unser Ohr und unser Herz erreichen können. Es ist ein Schlüsselsatz. Jesus liebt seine Gemeinde. Ja, gerade die mit der kleinen Kraft. Gerade die angesichts des übergroßen Widerstands, der Begrenzungen. Es ist die Schlüsselerfahrung, sich so unendlich geliebt zu wissen von Jesus, dem König, dem seine Gemeinde gehört. Das ist das, was wir für unsere Gemeinde in Kandern nehmen können. Für uns hier. Es gilt für uns persönlich, geliebt von Jesus, dem Meister. Auch wir, eine Gemeinde mit kleiner Kraft, eine Gemeinde aus lauter Menschen, die sie so menschlich macht. Keine Superchristen. Geistliche Powerriegel, Glaubensriesen, aber geliebt vom Chef persönlich. Das hat ihnen damals die Türen geöffnet in ihrer Zeit zu den Menschen vor ihren Haustüren. Und das ist heute für unsere Gemeinde unser Gebetsanliegen. Jesus, öffne du auch uns die Türen zu den Menschen unserer Zeit. Gebrauche du uns eben mit dieser kleinen Kraft, mit all den Begrenzungen. Gebrauche du uns, wir möchten es dir zur Verfügung stellen. Der Weg der Gemeinde damals verlief aber keineswegs auf der Sonnenseite des Lebens. Werden wir feststellen können, aber ein Blick in die Geschichte. Diese Gemeinde damals wurde mit großen Schwierigkeiten konfrontiert. So wie es auch gegenwärtig die meisten Gemeinden auf der ganzen Welt ergeht und es ihre tägliche Erfahrung ist, von 100 Millionen Christen weltweit, das war eine erschreckende Zahl, ist das die tägliche Erfahrung, eben in diesem Widerstand herausgefordert zu sein. Große Schwierigkeiten sind an der Tagesordnung. Das ist das normale Programm für die Christen. Schwierigkeiten, Probleme. Und je länger die Zeit verstreicht, desto schwieriger wird es für die Gemeinden auch werden. Und gerade durch diesen Sonntag der verfolgten Christen werden wir daran erinnert, wie eben in vielen Ländern dieser Erde die Christen wegen ihres Glaubens benachteiligt und entrechtet, verfolgt und eingesperrt und getötet werden. Und wir tun gut daran, nicht nur an ihrem Ergehen Anteil zu nehmen, sondern von ihren Erfahrungen wieder zu lernen, um selber nicht von der Spur zu kommen. Diese westliche Haltung, die kann uns wirklich den Verstand vernebeln. Die Gemeinde in Philadelphia musste in ihrer weiteren Geschichte tatsächlich extrem Schlimmes erleben. Im Jahr 1340 eroberten die muslimische Osmanen weite Teile Kleinasiens, also die heutige Türkei geht auf diese Bewegung zurück von 1340. Und diese muslimischen Osmanen zerstörten die christlichen Städte und Gemeinden, brannten die Kirchen nieder, töteten die Christen. Viele sind geflohen, manche sind übergelaufen, haben die Seiten gewechselt. Und als letztes Nest des Widerstandes, als letzte Bastion für die christlichen Gemeinden, hielt sich diese Gemeinde eben gerade in Philadelphia. Gegen diesen militant aufstrebenden Islam. Diese Gemeinde hat unbeirrt an Jesus festgehalten, eben von dem sie gehört hat, ich habe dich geliebt. Und sie wollten aus lauter Liebe ihn nicht loslassen. Sie waren nicht bereit, ihm diese Liebe zu kündigen. 50 Jahre lang haben sie es ausgehalten. 50 Jahre lang haben sie die Fahne hochgehalten, bis dann gewaltsam dieser Gemeinde das Ende bereitet wurde. Auf Befehl des türkischen Sultans wurden die Christen in ihren Kirchen zusammengetrieben und grausam abgeschlachtet, weil sie nicht bereit waren, Jesus loszulassen. Männer und Frauen, Kinder fielen diesem osmanischen Schwert zum Opfer. Noch heute soll in den Ruinen von Philadelphia eine Mauer zu sehen sein, die aus den Knochen der christlichen Widerständler um 1390 gebildet worden ist. Also die Quellen sind nicht eindeutig jetzt genau, aber so sagt man, eine Mauer aus lauter Knochen von 1390. Und dennoch, man mag es kaum für möglich halten, dennoch gibt es heute gerade in dieser Stadt in Philadelphia mehrere christliche Versammlungen. Mitten in der islamischen Türkei. Wow. Welch eine Dynamik aus diesem Satz sich entwickeln lässt. Ich habe dich geliebt. Es tut dennoch so weh, diese Verfolgungssituation so auf sich wirken zu lassen, das so zu sehen und nachzuvollziehen, diese Bilder wahrzunehmen, dass Christen für ihren Glauben benachteiligt und hingerichtet werden. Ich würde es mir wünschen, dass es einen sichtbaren Zusammenhang gäbe zwischen diesen mutigen Christen mit ihrer Treue zu Jesus gegenüber einem langen, glücklichen, erfolgreichen Leben in Kraft und Zuversicht. Die hätten es doch verdient. Ich würde es mir wünschen, dass sich diese Geduld und Ausdauer dieser verfolgten Christen in sichtbaren Erweisen des Segens Gottes auszahlen würde. Aber allein das geschieht nicht immer. Es ist kein geistliches Gesetz, auf das wir uns berufen könnten. Aber bei allem Leid, das den Christen geschieht, leuchtet am Horizont immer dieser Satz unseres Geliebten auf. Ja, ich komme bald. So sagt es Jesus dieser Gemeinde. Ja, ich komme bald. Das ist angesichts des Leidens, das den 100 Millionen Christen auf der ganzen Welt geschieht, wie ein tiefes Seufzen am Telefon. Oh, wenn du doch nur hier wärst, mich in die Arme nehmen könntest. Ich sehne mich so sehr nach deiner Nähe. Und von Jesus dann die Antwort kommt, ja, ich bin bei dir. Keine Sekunde bist du allein. Auch wenn du mich nicht sehen kannst. Auch wenn du mich nicht spüren solltest. Ich lasse dich nie allein. Und gleichzeitig bin ich auf dem Weg zu dir, um dich zu mir zu holen. Dann werden diese Fragen gelöst sein. Dann wird es diesen Zusammenhang geben von Treue und Siegespreis. Dann, erst dann. Oh, welch ein Tag, wenn dein Leben sein Ziel erreicht, wenn wir uns gegenüberstehen und du bist hier. Oh, welch ein Tag, wenn die Trauer der Freude weicht. Und dann war, was verwirrend schien, der Weg zu mir. Dann wirst du staunend mit mir sehen. Alles, Ende und Beginn, mir war nicht einer deiner Tage unbekannt. Und du wirst glauben und verstehen, alles hatte seinen Sinn. Ich hatte alles in der Hand. Lasst uns beten. Jesus Christus, wir haben heute schon vieles über diese Gemeinden in der Verfolgung gesehen und gehört und für sie gebetet. Und ich möchte dich auch darum bitten, dass wir heute von ihnen lernen können, das zu erkennen, was du mit uns machen möchtest, was du von uns haben möchtest. Rück du uns selber, unseren Kopf, immer wieder neu zurecht. Dass uns das das Wichtigste wird, was für dich Priorität hat. Und dass wir das hinten einstellen können, was bei dir ohne Bedeutung ist. Jesus, halt du uns auf dem Weg zu dir. Lass uns erkennen, wo wir in der Gefahr stehen, verführt zu werden durch irgendwelche schädlichen Lehren, durch Entwicklungen, durch Bequemlichkeit, durch Gleichgültigkeit, durch eine überdimensionierte Anspruchshaltung. Und lass uns in deiner Nähe diesen Satz ganz persönlich hören, wie du uns liebst. Dass uns deine Liebe das Herz gewinnt, uns über alles geht, auch durch Widerstand hindurch, auch durch Benachteiligungen, durch Ungerechtigkeit. Halt uns in deiner Nähe als unseren Geliebter. Und ich danke dir für diese Perspektive, die am Horizont unseres Lebens aufleuchtet und uns wie als Leuchtreklame entgegenspringt, dass du kommen wirst. Dass du der Wiederkommende bist und uns zu dir holen wirst in dein Reich. Dort, wo dann alle Fragen geklärt sind und alles Leid ein Ende hat. Halt uns in deiner Spur, Herr. Amen.